eine offene Tür zu Gott? Wir haben am letzten Sonntag bereits an diesem ersten Advent über die offene Tür gesprochen. Erinnert euch an Psalm 24. Wer ist der König der Ehren? Und der Chor antwortete, es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Nun, heute geht es darum, dass Christus für uns eine offene Tür ist. Schaut mal, es klang vorhin in der Gebetszeit an. Da werden zwei aus unserer Mitte krank. Ganz plötzlich. Ich war schon auf dem Weg ins Krankenhaus, als ich nochmal ans Telefon ging und der Erwin mir sagte, du, wir werden Eva einliefern. Vor, wie sagt man, Herz vor Ort flimmern. Es ist mir zu riskant, dass sie zu Hause bleibt. Und wir können in dieser Gebetszeit unsere Hände falten oder auch unsere Hände heben und sagen, Herr, wir bitten stellvertretend für unsere beiden Geschwister. Merkt ihr, das ist wie eine offene Tür. Warum ist die Tür offen? Weil Christus uns in seinem Wort genau das verheißt. Wenn wir bitten, wird er hören. Nachher in der Abendmahlsfeier werden wir den Text an der Leinwand haben. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand mir die Tür öffnet, dann will ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Merken wir, Gott, er bietet uns eine offene Tür, aber er legt Wert auf eine offene Tür unseres Herzens. Nun, verschlossene Türen sind in der Adventszeit die meiste Zeit eine Realität für die Kinder. Sie gucken auf ihren Adventskranz und hätten heute das vierte Türchen geöffnet, wenn sie ehrlich gewesen wären, erst das vierte. Und würden sich fragen, was ist wohl hinter dem fünften? Und was ist wohl hinter dem 24.? Die Tür ist irgendwie größer als die anderen. Manche halten es sich nicht aus und die Eltern merken dann, hier hat schon mal einer geschnuppert. Die Tür ist so halb geöffnet worden, sagen wir mal. Offene Türen, für viele Menschen ist die Adventszeit eine Zeit der geschlossenen Türen. Der geschlossenen Türen, weil es eine Zeit ist, wo sie in besonderer Weise Einsamkeit empfinden. Diejenigen, die in diesem letzten Jahr einen lieben Angehörigen verloren haben, die werden in dieser Adventszeit in besonderer Weise verspüren, dass jemand fehlt, als wäre die Tür zu. Dieser Platz am Adventstisch bleibt leer. In unserem Predigttext haben wir genau das Gegenteil gehört. Gerhard hat es vorgelesen, da ist die Tür auf. Die Tür zum Vater im Himmel ist offen. Christus, so schreibt der Hebräerbrief, hat sie für uns geöffnet. Wie ist das gemeint? Da gab es diesen Tempel in Israel. Und in diesem Tempel, da gab es einen Bereich, der hieß das Allerheiligste. Das war sozusagen der Wohnort Gottes. Das Allerheiligste aber war immer verschlossen. Nur einmal im Jahr durfte dieser Vorhang geöffnet werden. Aber auch dann durfte nur ein Mensch hineingehen, der Hohepriester alleine. Seit Christus ist das anders geworden. Schaut mal, dass wir heute miteinander Abendmahl feiern können, das hat mit Christus zu tun. Der Vorhang ist geöffnet. So schreibt der Hebräerbrief, Christus hat sich selbst als Opfer gegeben. Darum muss es keinen weiteren Opferkult mehr geben. Als er starb, da zerriss dieser Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel. Das war ein Zeichen dafür, rein optisch, jetzt ist der Weg frei zu Gott. Wir können zu ihm reden, mit ihm reden und wir können auf ihn hören. Und wir brauchen diesen besonderen Ort, dieses Allerheiligste nicht mehr, sondern Gott, er ist überall. Ich glaube, ich habe diese kleine Geschichte schon einmal erzählt. Da sagt der kleine Junge zu seiner Mutti, als sie ihm ein besonderes Brot für die Schule packte: Mutti, was ist denn heute anders? Ja, sagt er, hast du es denn vergessen? Ihr macht heute einen Ausflug. Ihr besucht die Kirche in der Kreisstadt. Und als der Junge dann am Nachmittag zu Hause war, fragt die Mutti ihn: Und wie war der Ausflug? Och, sagt der Junge, das ging so. Die Kirche war ganz schön, aber der liebe Gott war nicht zu Hause. Nur seine Putzfrau, die hat sauber gemacht. Und die Mutti konnte ihm erklären, der liebe Gott wohnt nicht in der Kirche. Und die Frau, die da zugange war, die nennen wir Küster. Sie hat für den nächsten Gottesdienst alles arrangiert. Der Junge war sich jetzt nicht sicher, war es nun die Frau vom lieben Gott oder war es die Putzfrau? So konnte die Mutter ihm erklären, der liebe Gott, der sogenannte liebe Gott, ist ein Gott, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Er ist ein Gott, der in jedem Platz, wo wir sind, bei uns ist. Wir dürfen beten und Gott hört. Als wir vorhin aufgebaut haben, ging die Tür auf und eine Frau kam rein, die ich hier noch nie gesehen habe. Manuel sprach sie an, was sie wollte, ob sie vielleicht zu uns oder zu den Norwegern wollte, die haben ja zeitgleich Gottesdienst. Nein, sie wollte nur 5 Minuten in der Kirche sein. Kein Problem, sie hat sich dort gesetzt, während wir hier aufgebaut haben. Aber darin ist verwurzelt dieser Glaube, dass Gott in der Kirche in besonderer Weise gegenwärtig ist. Der Hebräerbrief sagt, nein. Der Hebräerbrief sagt, der Vorhang zum Allerheiligsten ist geöffnet, die Tür ist offen. Wir können zu Gott kommen, wo wir sind und so, wie wir sind. Und das hat Konsequenzen für unser Leben. Ein ganz wichtiges Thema dieses Hebräerbriefes. Er ist an eine Gemeinde geschrieben, die in der Gefahr stand, sich vom Leben mit Gott zu entfernen. Da gab es nur noch eine fromme Tradition, aber für das persönliche Leben, da war der Glaube, der persönliche Glaube nicht mehr so wichtig. Manchmal habe ich den Eindruck, in dieser Vorweihnachtszeit, da trifft uns dieser Text in besonderer Weise. Die Tradition ist noch da, aber die persönliche Beziehung zu Christus ist zu vermissen. Viele sind noch Mitglied in einer der großen Kirche. Aber nur wenige zeigen, dass Christus ihnen im Alter genauso wichtig sind. Und so fragt uns dieser Predigttext, ist mein Glaube noch wirklich lebendig? So werden wir in dieser Adventszeit daran erinnert, wo wir den schönen Traditionen folgen, Kerzen anzünden am Adventskranz. Hier in Spanien hat man sehr gerne diesen Christstern. Der Tannenbaum, der darf nicht fehlen. Die Deko in den Straßen und Einkaufszentren und unseren Häusern, die gehört dazu. Aber wenn das alles ist, ist es viel zu wenig. Schauen wir, was hat die offene Tür zu Gott für den Autor des Hebräerbriefes für Konsequenzen? Ich finde hier eine dreifache Offenheit in unserem Text. Zum einen, da ist es das offene Herz. Wir singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Aber welche Tür ist da gemeint? Ist es die Tür am Adventskalender? Die Tür, die am Weihnachtszimmer ist? Die wohl auch nicht. Aber im letzten Vers dieses bekannten deutschen Liedes heißt es, meins Herzens Tür dir offen ist. Glaube war schon immer reine Herzenssache. Für viele Menschen ist Glaube aber Kopfsache. Glaube heißt, Man hält biblische Wahrheiten für zutreffend. Man glaubt daran, dass es ein höheres Wesen, sagen wir dazu halb Gott, dass es ihn gibt. Vielleicht auch noch, dass es Christus gab. Und wer noch ein bisschen frommer ist, glaubt daran, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Das ist schön, wenn jemand das glaubt, aber es ist kein offenes Herz. Glaube kann nur theoretisch sein. Wenn ich bestimmte theoretische Sätze für richtig halte, bedeutet das noch lange nicht, dass sie mir auch persönlich wichtig sind. Ich erinnere mich gut, wie manche Prüfung in meinem Studium habe ich bestanden, aber die Theorie ist in meinem Leben nie Praxis geworden. Gerade die Bauphysik, da habe ich mich schwer getan. Oder die Mathematik. Ich habe begriffen, wie man diese Gleichung löst. Aber der große Zusammenhang, der ist mir immer verborgen geblieben. Es ist nie etwas gewesen, wovon ich wirklich überzeugt war. Ich wusste nur, wie man die Aufgabe löst. Ich kann auch daran glauben, dass es kleine grüne Männchen auf dem Marsch gibt. Aber ich kann sie mir nicht vorstellen. Und sie haben überhaupt keine Bedeutung für mein Leben. Und das ist ein Problem, besonders auch für Geistliche und Leute, die sich oft mit der Bibel beschäftigen. Dass man sich viele kluge Gedanken macht, aber das Ganze zu theoretisch bleibt. Wenn wir Christus unser Herz öffnen, dann ist das etwas ganz anderes. Dann lebt er in uns. Dann haben wir ein wahrhaftiges Herz. Und dann werden wir, wie es in unserem Predigttext heißt, reingewaschen. Der ganze Müll unseres Lebens ist dann weg. Das schlechte Gewissen, das ist Vergangenheit. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass wir nicht gut genug sind vor Gott, dass die Tür womöglich irgendwann zufällt für uns, sondern wir können fest darauf vertrauen, ja, wir können immer zu ihm kommen. Und das hat nicht mit unserem Gottesdienstbesuch zu tun, sondern gleichgültig, wo wir sind. In dem einen Lied haben wir gesungen, es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Wir freuen uns darauf. Die Abendmahlsfeier, sie ist ein Vorgeschmack darauf, dass wir eines Tages beim Herrn sein werden. Wenn er nämlich wiederkommt, nicht als Kind in der Krippe, sondern als Herr der Herren. Wir werden bei ihm sein. Doch es geht darum, diese Beziehung zu Gott zu haben und sie zu pflegen. Denn das ist das Besondere an Beziehungen. Sie wollen gepflegt werden. Werden sie nicht gepflegt, sind sie auf einmal nicht mehr da. So ist das mit Beziehungen zu Menschen, so ist das Beziehungen zu Gott. Ob eine Beziehung gut ist oder nicht, hängt auch damit zusammen, ob man miteinander reden kann. Gibt es noch diesen Gesprächsfaden? Gibt es noch etwas, worüber wir reden können? Ob man noch über schwierige oder kritische Dinge reden kann? Oder ob man nur sagen kann, du, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, danke. Und mehr nicht. Ich kann zu Gott ehrlich sein. Mit meinen Nöten, mit meinen Sorgen, mit meiner Krankheit, aber auch mit meinem Protest. Und meinem inneren Zweifel darf ich zu ihm kommen. Und dann kann das Gebet der Schlüssel zu einem Herzen sein, wenn ich das, was ich sage, so meine. Eine offene Tür ist eine offene Herzenstür in dieser Adventszeit. Wenn wir diese Adventskerzen anzünden im Laufe dieser Wochen, so sollen sie uns daran erinnern. Hier denken wir an das Licht, das in diese Welt kam, um in unser Herz letztlich zu kommen, wenn wir es für ihn öffnen. Das zweite ist das offene Bekenntnis. Wir leben in einer Zeit, wo wir es eingeübt haben, ja regelrecht eingetrichtert bekommen haben, kritisch zu sein. Wir lernen, alles, was in der Presse steht, ist nicht alles wahr. Lügenpresse, hieß das die Tage wieder bei einer Demo. Wir merken, nicht alles, was wir im Fernsehen sehen, dürfen wir für bare Münze nehmen. Wir merken, dass die Medien uns in eine bestimmte Richtung oder die Meinung der Bevölkerung in eine bestimmte Richtung lenken können. Wir sind kritisch geworden. Wir sind kritisch geworden, wenn wir miteinander im Gespräch sind und wir wollen die Wahrheit herausfinden. Wir wollen herausfinden, was stimmt. Kritik ist gut. Gerade wir Deutschen, wir haben mit einem kritiklosen Gehorsam schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Darum ist es gut, dass wir bei politischen und sonstigen Parolen erst einmal kritisch sind. Das Problem ist, wenn wir bei allem nur kritisch sind, wissen wir irgendwann überhaupt nicht mehr, was gilt. Dann können wir nichts mehr glauben. Dann müssen wir irgendwann ehrlich sagen, irgendwie, ich glaube überhaupt nicht mehr, woran ich mich halten soll. Und vielen Menschen geht es so. Wir treffen in dieser Zeit und in unserer Gesellschaft immer mehr auf Menschen, die sagen, ich weiß nicht mehr, was wirklich wahr ist. Ich kämpfe mich durch meinen Alltag und ich weiß auch nicht mehr, welche Werte ich meinen Kindern wirklich vermitteln muss. Für eine christliche Gemeinde besteht da die Gefahr, sich anzupassen. Dass wir auch sagen, wir finden zwar alles gut mit Gott und Jesus in der Bibel, aber was daran so wirklich genau stimmt, wissen wir auch nicht mehr. Wenn wir so denken, dann nehmen wir uns und anderen die Hoffnung. Wenn wir auf etwas wirklich hoffen, dann tun wir es darum, weil wir darauf rechnen. Schaut mal, heute regnet es. Für unsere Urlauber nicht gut, für uns, die wir hier leben, juhu, endlich regnet es. Wir brauchen Wasser. Viele von euch sind mit einem Schirm hier hereingekommen. Jetzt steht er da am Schrank und ich bin mal gespannt, wie viele hängen bleiben, wenn der Raum leer geworden ist. Ich sage euch aber eins, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und es regnet in Strömen, dann wird sogar dieser eine Schirm, der dort schon hing, als ihr alle reinkamt, nicht mehr da hängen. Irgendjemand sagt, das ist doch mein Schirm, den ich letzten Sonntag habe hängen lassen. Und dann macht ihr euren Schirm auf und ganz selbstverständlich erwartet ihr, dass wenn ihr die Stange so haltet, der Kopf darunter trocken bleibt. Was wäre, wenn ihr nicht mal darauf vertrauen könntet? Merkt ihr? Bestimmte Dinge, da vertrauen wir fest darauf. Das funktioniert. Wir machen den Schirm auf und wir bleiben trocken. Ihr habt euch auf diese Stühle gesetzt. Hat jemand von euch daran gedacht, dass die aus Plastik sind? Dass manche dieser Plastikstühle schon zusammengebrochen sind unter dem Gewicht der Leute? Habt ihr euch vorsätzlich hingesetzt und so ein bisschen gewackelt, ob er auch hält? Nein, die meisten haben sich hingesetzt, ganz sicher, der hält mich. Merkt ihr? Das ist die biblische Hoffnung, die in diesem Hebräerbrief geschrieben ist. Das ist nicht ein vorsichtiges Setzen, vorsichtig belasten, noch mit angespannten Muskeln. Nein, ihr setzt euch und ihr wisst, der Stuhl hält. Der Hebräerbrief sagt, Christus hat den Zugang zu Gott frei gemacht. Verlasst euch drauf. Wenn ihr die Hände faltet oder hebt und euer Gebet aus einem offenen und ehrlichen Herzen kommt, dann dürft ihr wissen, dieses Gebet kommt an. Diese Last, die ihr abgebt, das ist die gleiche Last, wie ihr auf den Stuhl abgebt und erhält. Wenn wir unser Herz öffnen, zu Gott rufen, dann hört er. Christen haben eine feste Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht nur für das Gebet gilt, eine Hoffnung, die ja über den Tod hinaus gilt. Die Adventszeit ist eine Hoffnungszeit. Wir hoffen nicht nur darauf, dass bald der 24. kommt. Wir hoffen auf das, was Gott tun wird. Mit Christus hat er ein Zeichen der Hoffnung in diese Welt gegeben. Ein drittes zu einer offenen Tür. das offene Wort. Das offene Wort, das klang hier an. Oh, das war ganz praktisch. Manche von euch haben vielleicht gezuckt, ihr habt gemerkt, ich habe eine moderne Übersetzung gewählt. Gerhard hat vorgelesen, manche von euch haben es sich angewöhnt, nicht mehr zum Gottesdienst zu kommen. Oh, haben manche gedacht, meint er mich? Ich war letzten Sonntag nicht da. Erwischt. Manche haben bestimmt gedacht, das hat der Arthur extra wegen mir gewählt, den Text. Habe ich nicht. Aber er gehörte einfach mit in diesen Abschnitt. Aber merkt ihr, wie offen, wir glauben, dass der Hebräerbrief von Paulus ist, wir wissen es nicht genau, aber wie offen der Schreiber des Hebräerbriefes hier spricht. Ein ganz offenes Wort. Manche von euch haben sich das angewöhnt. Das ist nicht gut. Wie ist das bei uns in dieser Gemeinde? Wie ist es da mit einem offenen Wort? Gibt es da Leute, die uns ansprechen, wenn wir ein paar Mal nicht da waren? Was passiert zum Beispiel, wenn du 2 Wochen nicht mehr im Gottesdienst warst? Bemerkt das einer? Oder merkt das überhaupt niemand? Ich vermisse heute die Monika. Ich habe sie gestern auf dem Flohmarkt auch vermisst. Sie war fest gebucht zur Mitarbeit. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich werde sie anrufen. Ob sie mir das wohl übel nimmt? Denkt sie, dass ich sie vielleicht kontrolliere? Oder versteht sie, dass ich mir einfach nur Sorgen mache? Was ist mit dem offenen Wort? Was ist, wenn wir krank werden? Gerade hier in der Costa Blanca, wo man nicht so Tür an Tür mit Landsleuten wohnt. Merkt das jemand? Ich hatte vor einer Zeit eine Beerdigung zu halten. Da wurde die Tür von der Polizei aufgebrochen und der Leichnam verweste schon. Es hat niemand gemerkt. Niemand hat den Nachbarn vermisst. Er lebte sehr zurückgezogen. Was ist mit einem offenen Wort? Wir sollen einander gegenseitig wahrnehmen, so hieß es in dem Text. Wie ist das, wenn jemand fehlt? Der Hebräerbrief, der sagt, es braucht dieses offene Wort. Wir müssen aufeinander achten. Wir gehören zusammen. Wir bilden gemeinsam den Leib Christi. Hier muss Platz sein für ein offenes Wort. Nun kommt natürlich gerne dieses, ich nenne das immer ein Totschlagargument, und ich höre es leider viel öfter, als mir lieb ist. Auch hättest du das anders gesagt, dann hätte ich das auch nicht so aufgenommen. Hättest du das mit mehr Liebe gesagt, dann wäre das auch richtig bei mir angekommen. Versteht ihr, warum das ein Totschlagargument ist? Dieses Argument kann man immer bringen und damit jeden niederknüppeln. Denn wenn wir einander ermahnen, und dazu fordert uns dieser Text auf, zu diesem offenen Wort, dann ist das nicht nur schwierig, den rechten Ton zu finden, sondern manchmal schlicht unmöglich. Denn es ist nicht nur der rechte Ton, sondern es ist der rechte Ton, der in dem rechten Moment in die richtige Situation treffen muss. Manchmal ganz unmöglich. Manchmal fehlt der richtige Ton, aber der Inhalt stimmt. Und wenn er aus einem ehrlichen und offenen Herzen kam, dann wollen wir ihn doch annehmen. Dieses offene Wort, das ist so wichtig, dass wir nicht um die Wahrheit herumeiern, sondern mal ganz offen sagen, hör mal, was ist eigentlich los mit dir? Ein offenes Wort. Wir haben heute über offene Türen gesprochen. Die Abendmahlsfeier, zu der wir gleich überleiten wollen, ist auch so eine offene Tür. Eine offene Tür, und der Hebräerbrief wird an anderer Stelle darüber sprechen. In unserem Abschnitt war es nur kurz angedeutet, dass durch den Tod Christi der Zugang zu Gott frei ist. Paulus sagt, die offene Tür, das ist der Leib Christi. Und vielleicht versteht ihr die Worte aus dem Korintherbrief, die ich nachher lesen werde, ganz neu. wenn wir das Brot weitergeben mit den Worten, sein Leib für dich gebrochen und sein Blut für dich vergossen. Paulus sagt, sein Leib und sein Blut, das ist der Vorhang, der vorher das Allerheiligste bedeckte. Jetzt ist dieser Zugang offen, weil Christus mit seinem Körper diesen Vorhang geöffnet hat. Darum können wir auch unser Herz öffnen. Darum können wir auch ganz offen nicht nur unseren Glauben bekennen, sondern auch ganz offen miteinander reden. Möge Gott Gnade dazu geben. Adventszeit ist eine Zeit der offenen Türen. Vielleicht auch die Zeit, wo es dran ist, ein offenes Wort zu sprechen. Und wir nicht gleich, wenn wir ein bisschen getroffen sind, sagen, das hättest du mit mehr Liebe sagen müssen. Dann hätte ich es auch annehmen können. Nein. Wenn die Ampel rot war und du fährst drüber, dann ist sie einfach rot, mit oder ohne Liebe. Und trotzdem sagt unser Wort, wir sollen uns ganz große Mühe geben, uns einander dazu anzureizen und anzuspornen, so ist dieses Wort gemeint, offen miteinander umzugehen. Offen in jeder Hinsicht, weil wir zueinander gehören, weil wir Teil eines Leibes sind. Und auch das wird in dieser Mahlfeier deutlich, sein Leib, er ist für uns alle gebrochen. Und wir nehmen von diesem normalen Brot, das ein Leib war, in unserer Unterschiedlichkeit nimmt jeder einen Brocken. Das eint uns. Möge Gott dazu Gnade geben. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets und wir wollen miteinander beten, wie der Herr uns gelehrt hat.